Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir haben als Predigtext heute vorgeschlagen bekommen, Lukas 22, die Verse 54 bis 62. Ich bitte Sie, zur Verlesung aufzustehen. Die Soldaten ergriffen Jesus aber und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohepriesters. Petrus aber folgte von ferne. Da zündeten sie ein Feuer an mitten im Hof und setzten sich zusammen, und Petrus setzte sich mitten unter sie. Da sah ihn eine Magd am Feuer sitzen und sah ihn genau an und sprach, dieser war auch mit ihm. Er aber leugnete und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. Nach einer kleinen Weile sah ihn ein anderer und sprach, du bist auch einer von denen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach, wahrlich, dieser war auch mit ihm, denn er ist ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Amen. Liebe Gemeinde, bei uns kräht der Hahn nicht. Zumindest nicht der Hahn, der oft auf Kirchtürmen als Wetterhahn zu sehen ist. Er kräht bei uns nicht, weil wir gar keinen haben. Wie Sie wissen, steht auf unserem Kirchturmdach ein Kreuz, das aber ebenso weithin überall sichtbar ist. Und tatsächlich, dieser Hahn auf Kirchtürmen, der geht zurück auf diese Geschichte, die wir jetzt gerade aus der Bibel gehört haben und die heute unseren Predigttext ausmacht. Ganz besonders in Süddeutschland ist er auf katholischen Kirchen zu finden. Und man mag das kaum glauben, aber es ist tatsächlich so, in Norddeutschland steht er ausgerechnet auf evangelisch reformierten Kirchen. Obwohl wir Reformierten es doch eigentlich eher schlicht mögen, ohne viel Schmuck in unseren Kirchen oder auf unseren Kirchen. Aber Sie ahnen es natürlich auch schon längst. Bei dem Hahn auf dem Kirchdach geht es gar nicht in erster Linie um Dekoration, auch nicht um die Anzeige der Richtung, aus der gerade der Wind weht. Das alles ist nur Beiwerk. In Wahrheit hat dieser Hahn da oben eine symbolische, eine vor allem mahnende Bedeutung, ebenso wie in dieser Petrus-Geschichte. Dieser Jünger erlebt nämlich gerade einen der ganz, ganz großen Tiefpunkte seines Lebens. Sein Herr und Meister, dem er 3 Jahre lang auf Schritt und Tritt gefolgt war, für den er alles aufgegeben hatte, Beruf, vermutlich auch seine Familie, mit dem er so viel Wunderbares und Wundersames erlebt hatte, dieser Herr und Meister ist erst vor wenigen Augenblicken von Judas, einem weiteren Jünger, verraten und sofort von den Soldaten gefangen genommen worden. Ihm droht die Anklage wegen Hochverrats. Er soll sich zum König der Juden ausgerufen haben. Das ist ein Ansinnen, das sich die römische Besatzungsmacht nicht einfach so gefallen lassen kann. Aus Erfahrung wissen die Römer, wie schnell gerade in Palästina die Wogen hochkochen können. Das war schon damals so und das erinnert uns leider auch ganz gewaltig an unsere Zeit heute. Petrus nun könnte dasselbe Schicksal ereilen wie seinem Herrn. Zumindest fürchtet er das. Was werden sie mit ihm machen, wenn herauskommt, dass er zum engsten Freundeskreis, ja sogar zu seinem Schülerkreis gehört, würden Sie ihn nicht auch verdächtigen, genauso abführen, wie Sie es mit Ihrem Herrn mit seinem Herrn getan haben? Aber andererseits, sollte er, Petrus, jetzt, gerade jetzt, wo es brenzlig geworden ist, Jesus im Stich, ihn alleine lassen? Nein, das kam für ihn überhaupt nicht in Frage. Er hatte einfach viel zu viel mit Jesus erlebt, hatte ihm zu viel zu verdanken, als dass die Geschichte nun sang und klanglos einfach so zu Ende gehen könnte. So schreibt Lukas ganz kurz und ganz bündig: Petrus aber folgte von ferne. Er ist und bleibt ein Nachfolger Jesu, dieser Petrus, nur eben mit einer gewissen Distanz. Alles in einem Satz. Ich frage mich, wo sind eigentlich die anderen Jünger? Kein Wort steht da über sie geschrieben. Erst später taucht irgendwann einmal der Johannes unter dem Kreuz auf. War das auch im Johannesevangelium, um der Maria an die Seite gestellt zu werden. Eine neue Mutter-Sohn-Konstellation wird da geschaffen. Aber da waren doch noch so viele andere. Andreas, Bartholomäus, Thaddäus und wie sie alle heißen, was machen sie bloß nach der Festnahme Jesu? Sie waren doch alle dabei gewesen. Und dann kein Wort? Von Petrus jetzt? Wird dafür umso ausführlicher erzählt und das beeindruckt mich. Es beeindruckt mich umso mehr, als er gerade in dieser Geschichte eben nicht als Held auftritt. Im Gegenteil. Er macht einen der größten Tiefpunkte seines Lebens durch und am Ende heißt es, Petrus ging hinaus und er weinte bitterlich. Und gerade wenn es das so heißt, so ist er doch offensichtlich die Person, die uns gehörig ins Nachdenken bringen soll. Was würde denn ich, was würden Sie tun, wenn die Nachfolge Jesu uns in so große Bedrängnis bringen würde? Da muss ich ganz offen gestehen, ich bin weit davon entfernt, mit dem Finger auf Petrus zu zeigen und zu sagen, wie konntest du nur? Dreimal hat man dich gefragt, hättest du nicht wenigstens einmal den Mut haben können zu sagen, ja, ich kenne ihn, zumindest so ein bisschen. Naja, nein, denn auch einmal hätte ihn ja schon das Leben kosten können. Einmal war er dann ja auch schon sogar ganz, ganz nah dran, erkannt zu werden, nämlich an seinem galiläischen Akzent, der da kommt auch aus Galiläa. Nein, Petrus sagt dreimal, nein, ich kenne ihn nicht. Und ich jedenfalls kann es ihm kaum verübeln. Ich hätte vermutlich das Gleiche getan. Sie auch? Vielleicht sogar wären wir alle ebenso im Dunkel der Situation verschwunden wie die anderen Jünger, was ich fast noch schlimmer finde. Wer weiß? Und genau darum geht's, liebe Gemeinde. Wer weiß? Kann man das im Voraus sagen? Genau dafür steht nämlich dieser Petrus heute Morgen auch. Ein ganz kurzer Rückblick. Wenige Stunden noch zuvor. Jesus ist noch nicht gefangen genommen worden und er feiert noch ein letztes Mal mit seinen Jüngern das Abendmahl. Das Passafest müsste ich eigentlich eher sagen, denn er deutet dieses Passafest um. Nicht mehr der Auszug aus Ägypten soll in Zukunft im Mittelpunkt des Glaubens stehen, sondern sein, Jesu, bevorstehender Tod. Nur noch Brot und Wein zählen ab jetzt beim Abendmahl. Nicht mehr das Lamm, das da auf dem Tisch steht, auch nicht die bitteren Kräuter und was man sonst alles noch beim Passafest zu sich nahm. Und ausdrücklich da sagt Jesus zu Petrus: Simon, Simon, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie der Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Was antwortet Petrus? Der nimmt den Mund ganz voll. Er sagt: Ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und bis in den Tod zu gehen. Aber Jesus widerspricht Petrus: Ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du mich dreimal verleugnet hast, dass du mich kennst. Ist es nicht genauso gekommen? Und zeigt das nicht, dass man so etwas im Voraus wirklich gar nicht sagen kann, was wir im Ernstfall tun würden? Nachfolgen oder verleugnen oder irgendwas dazwischen, wenn es das denn gibt? In den vergangenen Wochen ist mir diese Frage nach dem Mut zum Bekenntnis noch auf einer ganz anderen Ebene als auf der des Glaubens begegnet. Beim Tod nämlich des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny. Gestorben ganz plötzlich in einem sibirischen Straflager, nachdem er monatelang verschwunden und dann doch noch ganz kurz vor seinem Tod ein paar Bilder von ihm aufgetaucht waren, lebend. Schon vor Jahren hatte man ihn ja nach dem Leben getrachtet, hatte versucht, ihn mit einem Nervengift umzubringen. Und damals war er in der Charité in Berlin noch einmal gerettet worden. Und was macht der daraufhin? Er geht zurück in die Höhle des Löwen. Er will seine Opposition weiterhin in Russland fortsetzen. Und ich höre mich sagen: Wie kann man nur so naiv sein? Wie kann man nur so naiv denken, ihm würde da schon nichts passieren? Was ging in ihm vor? Oder war das klar für ihn, dass er verurteilt werden würde? Ein Mut, der mit dem Tod bestraft wurde. Oder jetzt auch noch die Menschen, die an sein Grab gehen und von denen Hunderte ebenfalls festgenommen wurden, nur weil sie zeigen: Ich bin auch einer von ihm. Und wer von uns dächte nicht auch an Dietrich Bonhoeffer, der sich in den 40er Jahren dem Nazi-Regime in den Weg gestellt hatte und ganz kurz vor Kriegsende noch hingerichtet wurde? Und ich merke: Nein, nein, solche Helden, solch ein Held wäre ich wohl kaum. Wer weiß, wer kann sowas im Voraus sagen? Petrus, einer, der viel versprochen hat, aber als es hart kommt, genauso ängstlich ist wie du und ich, der versagt, aber zu dem Jesus doch gesagt hatte: Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und ich glaube, liebe Gemeinde, genau das ist das Evangelium des heutigen Tages. Denn auch wenn Petrus dreimal sagt: Ich gehöre nicht zu ihm, so ist seine Geschichte an dieser Stelle ja noch lange, lange nicht zu Ende. Sie ist an einem Tiefpunkt angekommen, ja, leider. Aber der Glaube des Petrus hört tatsächlich nicht auf. Schon drei Tage später, als Jesus auferstanden ist, wird sein Name schon wieder in den Berichten erwähnt. Er ist, abgesehen von den Frauen, einer der ersten, die zum Grabe gehen. So ist Petrus und so ist vor allem Jesus. Jesus vergibt, denn er betet für uns, dass unser Glaube nicht aufhört. Wir leben von seiner Fürbitte, im Guten genauso wie im Schlechten. Da kann der Hahn krähen, wie er will. Da kann er uns festnageln an unserem Versagen, indem er uns erinnert an unsere Schwachpunkte in unserem Leben und an unsere Fehler. Aber das, was zählt, ist Jesu Wort. Und das ist gerade für einen Menschen wie Petrus dann auch schon bald ein ganz, ganz liebevolles geworden. Doch dafür muss ich jetzt zum Schluss noch einmal ganz kurz mit Ihnen zusammen ins Johannesevangelium blicken. Denn dort wird uns erzählt, wie Jesus Petrus später wieder trifft als Auferstandener. Und was tut er? Er setzt ausgerechnet seinen Verleugner Petrus für eine neue Aufgabe ein. Und er tut das genau dreimal. Dreimal? Zufall? Nein, natürlich nicht. Dreimal hatte Petrus gesagt, ich kenne ihn nicht. Und dreimal hört er jetzt die Frage, Petrus, hast du mich lieb? Der bejaht und hört dann dreimal den Auftrag, dann weide meine Schafe. Oder um es mit Lukas wieder zu sagen, und wenn du dann umkehrst, dann stärke deine Brüder. Weide meine Schafe, erzähle ihnen von mir, mache ihnen Mut zum Bekenntnis, auch wenn es eng wird. Du brauchst nicht auf deine eigene Kraft zu setzen, nein, ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Davon lebst du immer wieder. Liebe Gemeinde, ich glaube, das ist es, was wir heute mit nach Hause nehmen dürfen. Und darf ich das sagen, ganz besonders unsere Kirchenältesten heute mit nach Hause nehmen mögen. Denn ja, wir stehen, ihr steht in der Öffentlichkeit. Wir alle in der Kirche, ihr aber auf eure besondere Art und Weise, seid die Gesichter dieser Gemeinde. Wir sollen und wir dürfen alle zusammen, Gemeinde und Kirchenvorstand, zu unserem Glauben stehen. Denn sonst erfährt ja auch niemand etwas von dieser schönsten Botschaft der Welt, wenn wir sie nicht an andere weitergeben. Und keine Sorge, auch wenn ihr, wie ich, nicht Nawalny und Bonhoeffer heißt, wenn ihr eher seid wie Petrus, der immerhin von Ferne folgte, dann verlasst euch dabei auf euren Herrn, der euch nahe ist und der bei euch bleibt. Verschweigt seine Botschaft nicht. Zumal wir doch alle das große Glück haben, in einem Land zu leben, von dem wir frei von unserem Glauben erzählen können. Wir mögen zwar manchmal ein bisschen seltsam angeschaut werden, aber Gefahr besteht für uns doch wahrlich nicht. Gott sei Dank. Wir dürfen mutiger sein, wenn wir danach gefragt werden, warum wir sonntags morgens hier zusammen sind. Ja, es tut einfach gut, Jesus nachzufolgen. Lasst uns das doch erzählen. Er ist für uns da, er gibt uns Kraft, er gibt uns Halt, das, was die anderen nämlich oft still und heimlich suchen. Dafür steht doch diese Kirche hier mitten im Dorf. Darum haben wir auch ein Kreuz oben auf dem Kirchturmdach, weil es erzählt von dem, der sogar dann noch bei uns ist, wenn wir nicht so viel Mut zum Bekenntnis haben, wie wir es uns alle wünschten. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto besser finde ich es, dass wir keinen Hahn auf unserem Kirchturm haben. Der würde uns doch nur an unser Versagen erinnern. Und erst nach ganz, ganz langem Nachdenken dann auch an die Botschaft, dass wir unsere Fahne bitte nicht einfach nach dem Winde ausrichten sollen. Da ist ein Kreuz viel, viel eindrücklicher. Und der Friede Gottes, der höher ist als all eure Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.